Ja, ich wünsche euch einen guten Morgen. Schön, dass wir zusammenkommen. Wir wollen auf ein erstes Musikstück hören und uns dadurch auf den Gottesdienst einstimmen lassen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen und in der Gegenwart des lebendigen, des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Haben wir heute jemanden unter uns, der sich richtig gut mit Biologie auskennt? Speziell mit der Tierwelt, so ein richtiger Fachmann. Ist da jemand bei unter uns? So Bio-Leistungskurs irgendwo da oder so? Nee? Okay. Also ich habe eine kleine Quizfrage mitgebracht. Gibt es ein Tier mit einem blauen Horn? Also ich meine kein Einhorn oder sowas. Ne? Das ist ja Fabelwesen. Echtes Tier. Fällt euch nicht so ein oder doch, Heinz? Ja, Pamela kann sich ja äußern. Wo ist sie? Nee, die ist drin hinten. Ah, die kann jetzt nicht. Aber du kannst sie ja später informieren. Also ich gebe noch mal einen kleinen Tipp. Das Tier passt in eine Hosentasche und hat das Horn nicht am Kopf. Also ich gebe zu, ich habe es bis vor kurzem auch nicht gekannt, aber ich habe ein Foto mitgebracht davon. Das ist uns nämlich im Urlaub vor die Füße gefallen, quasi dieses Tier. Auf einer Wanderung lag dieses Wesen also auf dem Weg und wir haben es noch nie vorher gesehen und wie wir später herausgefunden haben, ist es die Raupe des Lindenschwärmers. Aber wozu ist nun dieses blaue Horn gut? Es soll einfach Fressfeinde abschrecken. So ein Analhorn haben also viele Raupenarten oder mehrere Raupenarten zumindest, aber eben blau ist schon eher die Ausnahme. Ich habe mal nachgelesen, es gibt weltweit etwa 180.000 Arten von Faltern und Schmetterlingen, 180.000, wobei die ja längste Zeit so aussehen meistens, also raupenartig und erst im letzten Lebensabschnitt dann zu so fliegenden Wunderwerken werden. Unsere Lindenschwärmerraupe übrigens wird zu einem Nachtfalter. Und diesen Nachtfalter, den gibt es in verschiedenen Farbtönen und der sieht dann zum Beispiel so aus. Also Gottes Schöpfung hat immer wieder das Potenzial, einen zum Staunen zu bringen. Und das wird daran wieder deutlich. Und auch die Bibel hat dieses Potenzial. Wir können im Römerbrief nachlesen, Kapitel 1, Vers 20. Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht, seine Majestät, seine göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung. Weil Gott die Welt geschaffen hat, können die Menschen sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und göttliche Majestät mit ihrem Verstand an seinen Schöpfungswerken wahrnehmen. Sie haben also keine Entschuldigung. Ich lade ein zum Gebet und ich möchte bitten, dass wir, wenn wir können, dazu aufstehen. Herr, du bist ein wunderbarer Schöpfer. Deine Schöpfung ist so viel kreativer und größer, als wir uns das vorstellen können. Wir danken dir, dass du als Schöpfer der Welt uns dadurch zeigst, wie groß du bist, wie mächtig, wie ewig. Danke, dass du das alles uns zeigen möchtest. Wir wollen dich bitten, dass wir das neu verstehen in unserem Alltag, in unserem Leben, wenn wir mit offenen Augen und Sinnen unterwegs sind. Wir wollen dich bitten, dass du uns das auch in diesem Gottesdienst deutlich machst, dass du der real existierende, liebende, kreative Schöpfer bist, der unser Leben auch erschaffen hat. Jeden einzelnen von uns, jedes einzelne Kind, jeden einzelnen Erwachsenen, jedes Tier, jeden Atemzug hast du in deiner Hand. Dafür danken wir dir, wir loben dich als den großen Gott und Schöpfer, den Geber aller guten Gaben. Wir danken dir, dass du mitten unter uns bist, wollen dich um Segen bitten für unsere Zeit hier, wollen dich auch um Schutz und um Gesundheit bitten für jeden Einzelnen. Amen. Ja, herzlich willkommen euch allen, auch natürlich allen Gästen. Falls wir einen Gast haben, der sich zu Wort melden möchte oder wenn jemand durch eine Urlaubsreise vielleicht Grüße weitergeben möchte, dann wäre jetzt der beste Zeitpunkt. Ansonsten grüße ich von hier aus im Namen der ganzen Gemeinde unsere Geburtstagskinder der letzten Woche. Kinder waren allerdings gar nicht dabei, sondern nur Erwachsene und Jugendliche. Am Donnerstag konnten wir Birgit gratulieren, Birgit Gregorius, herzlichen Glückwunsch, und auch Bertha Proch. Und gestern hatte Jette Müller Geburtstag. Wir wünschen euch Gottes Segen fürs neue Lebensjahr und habe einen Psalmvers rausgesucht aus dem 36. Psalm, Vers 6. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Das wünschen wir euch, dass ihr das in eurem Alltag so immer wieder vor Augen habt. Unser erstes Lied, was wir innerlich hören und singen wollen, ist aus dem Jahr 1938. Genauer gesagt, der Text davon ist aus dem Jahr 1938 vom Theologen und Schriftsteller Jochen Klepper. Und es hat einige Verse aus dem 50. Kapitel des Jesaja-Buches zur Grundlage. Das heißt, er weckt mich alle Morgen. Ja, aus unserem etwas eingeschränkten Gemeindeleben ist weiterzugeben, dass wir ja schon seit einigen Wochen wieder Kindergottesdienst haben. Der ist immer um 10 Uhr im Untergeschoss. Das gebt gerne weiter und schickt die Kinder auch dahin. Es wird also in Gruppen entsprechend von maximal 10 Kindern sich dann getroffen. Und es gibt auch ein Gebetsteam heute wieder. Wir freuen uns, dass wir Heinz und Sabine gewinnen konnten, dass sie quasi wieder Gebet anbieten nach dem Gottesdienst. Also nutzt das gerne, wenn ihr ein Anliegen habt oder auch danken möchtet oder einfach teilen möchtet, was euch auf dem Herzen liegt. Heinz und Sabine stehen dann gerne zur Verfügung. Nach dem Gottesdienst haben wir im Foyer die Möglichkeit, unsere Gemeindearbeit zu unterstützen, indem wir da auch was in den entsprechenden Behälter einlegen, da wir ja eine normale Kollekte nicht vornehmen. Was noch zu erwähnen ist, am Freitag, den 11. September, das könnt ihr euch schon mal vormerken, wollen wir wieder Abendmahlsfeier anbieten. Freitag, 11. September, 19.30 Uhr, Feier des Abendmahls hier bei uns. Ja, und jetzt hat Niklas noch zwei Sachen für uns.
Zunächst möchte ich noch einmal einladen zum Gebetsseminar. Das startet ja in Kürze. Das ist, findet im wöchentlichen Rhythmus statt, ein Abend in der Woche, knapp 10 Einheiten, denke ich, wird das werden. Und in diesem Gebetsseminar wollen wir unterschiedliche Gebetsformen uns anschauen und dann auch praktizieren. So eine Stunde wird so ablaufen: Ich werde einen Vortrag halten über diese Gebetsform, also zum Beispiel Beten mit der Bibel oder das Bußgebet oder Dankgebet. Das ist der erste Teil des Abends. Zweiter Teil, dann setzen wir das in die Praxis um und beten eben. Wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr euch gerne eintragen. Im Foyer liegt die Liste aus. Ihr könnt auch Abende nennen, wo ihr nicht könnt. Ich habe da schon mal durchgeguckt. Es wird leider nicht klappen, den Tag zu finden, wo alle können. Ja? Weil die Woche hat nun mal nur 7 Tage und die sind alle belegt. Darum habt da Verständnis. Ich mache das ganz einfach, wo am meisten können, sozusagen. Ja? Also das, wenn das gerade jetzt bei dir nicht klappt, tut mir das sehr leid. Das war das eine. Und das andere war oder ist, dass die Viktoria gestern einen ganz besonderen Tag hatte. Viktoria Dering, ja. Und zwar wurdest du eingeschult, ne? Und dazu haben wir passend mal ein Foto. Das wirft der Beamer-Mensch mal an die Wand, ja. Seht ihr das? Also das ist nicht von gestern. Das ist also nicht die Viktoria, sondern das ist die Mama, Margarita. Ja, genau. Dachtet ihr, das wäre von gestern? Nein. Das ist Margarita bei ihrer Einschulung. Was würdet ihr sagen? Sie sieht nicht so glücklich aus, denke ich, ne? Oder? Also eher so ein bisschen, oh, jetzt muss ich in die Schule und das so lange auch noch. Weiß man nicht, interpretiert man so rein, ne? Und daneben, ich weiß nicht, ist das der Klassenlehrer gewesen oder? Also ich würde sagen, ein Osterhase, aber warum Einschulung und Osterhase? Hat das irgendeine Tradition in Russland oder ist das? Achso. Ja, sagt an, also.
Sie dürfen nicht,
dass jemand sie fotografiert. Ah, ja. Das ist der Lockvogel sozusagen, ja. Stell dich mal daneben und dann klick, klick, ja. Ja, gut, dann haben wir das auch geklärt. So ist es. Genau, aber es geht jetzt ja um Viktoria. Und Viktoria, kommst du mal bitte nach vorne. Dann können wir noch mal ein bisschen drüber reden, was gestern so war. Und dann beten wir auch für dich.
Ein Bodyguard mit. Der Beschützer. Kannst auch ruhig hier mitstehen bleiben. Das ist, wenn du dich das traust, kein Problem. Ja, Viktoria, wir haben ja schon gesprochen, in die Sachsenhainschule kommst du, ne? Ist das richtig? Genau. Und erste Klasse ist auch klar, aber die werden doch jetzt immer aufgeteilt. 1a, 1b, 1c. Bist du in was für einer Klasse bist du? Weißt du das? 1b. Ach so, okay. Und hast du ein paar Freunde da, die du schon kennst in der Klasse? Na, hervorragend. Also ihre drei Lieblingsfreunde sind auch in der ersten Klasse in ihrer Klasse. Und die Klassenlehrerin, hast du die schon kennengelernt? Weißt du, wie die heißt? Frau Lankordes? Ah, okay. Und macht die so einen ganz netten Eindruck? Ja. Ja, sehr gut. Ja, also beste Voraussetzung. Wir wollen jetzt für dich beten und ja, bitten einfach, dass Gott bei dir ist, dich begleitet und beschützt. Und die ganzen Erwachsenen stehen jetzt mal auf und wir beten gemeinsam. Lieber Vater, ich danke dir, dass für Viktoria jetzt ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Es ist spannend und aufregend, was jetzt auf sie zukommt. Sie wird viel lernen können fürs Leben, Erfahrung machen mit anderen Kindern, Herr. Und wir danken dir für diese Möglichkeit. Wir wollen dich bitten, dass sie viel Neues lernt, aber auch bei allem erfährt, dass du mit dabei bist. Du begleitest sie und beschützt sie, das wissen wir. Und ich bitte dich, dass Viktoria das auch so merkt und spürt, dass du immer bei ihr bist und deine Hand über sie hältst. Wir bitten dich auch, dass du sie bewahrst vor schädlichen Einflüssen und Dingen, die nicht gut für sie sind, Herr. Halte bitte deine Hand darüber. Und so segnen wir dich, Viktoria, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, jetzt haben wir noch was von der Gemeinde für dich, Viktoria. Und zwar ein kleines Geschenk zum Schulstart. Da sind Stifte drin und ich glaube ein Malblock. Also da kannst du vielleicht was mit anfangen. Okay? Ja, gerne. Jetzt kannst du wieder dich hinsetzen und wir haben es geschafft.
Liebe Gemeinde, der Titel der heutigen Predigt heißt Petrus vom Angsthasen zum mutigen Zeugen. Das ist Titel und Thema der heutigen Predigt. Petrus vom Angsthasen zum mutigen Zeugen. Zunächst einmal war Petrus ein Angsthase. Ihr kennt die Geschichte, Petrus hat Jesus verleugnet. Gestern hatte er noch getönt, ich verlasse dich nie, Jesus, nicht beim Abendmahl. Ich gehe mit dir durch dick und dünn. Ja, das kann ja gar nicht anders sein. Ich bin ja dein Vorzeigejünger. Ich verlasse dich nie. Doch dann kam Karfreitag und die Römer nahmen Jesus fest. Und da sprach ihn eine Frau an und sagte, Mensch, du warst doch auch mit Jesus, oder nicht? Und in dem Moment hat es ihn kalt erwischt. Ja, da hat sich sein Magen zusammengekrampft. Hände waren schwitzig und er sagte, nein, ich nicht, nein, ich war nicht mit Jesus. Er hat ihn also verleugnet. Petrus war da ein Angsthase. Jetzt machen wir mal einen zeitlichen Sprung und wir springen zum Ende seines Lebens. Es gibt drei historische Dokumente, das ist jetzt nicht göttlich inspirierte Bibel, aber es sind glaubwürdige historische Dokumente, die berichten über Petrus' Tod. Da ist der römische Presbyter Clemens, der schreibt circa 100 nach Christus, also nicht lang nach dem Tod von Petrus, folgendes. Wegen Eifersucht und Neid sind die größten und gerechtesten Säulen, nämlich Paulus und Petrus, verfolgt worden. Sie haben bis zum Tod gekämpft. Petrus, der wegen ungerechtfertigter Eifersucht viele Mühen erduldet hat, gelangte, nachdem er Zeugnis abgelegt hatte, in Gottes Herrlichkeit. Der Bischof Dionysios schrieb 150 nach Christus über Petrus und Paulus. Die beiden lehrten gemeinsam auf gleiche Weise in Italien und erlitten zur gleichen Zeit den Märtyrertod. Eusebius, erster Kirchenhistoriker, berichtet über Petrus folgendes. Auf eigenen Wunsch ließ sich Petrus mit dem Kopf nach unten kreuzigen, weil er sich nicht für würdig hielt, auf gleiche Weise zu sterben wie sein Herr. Wenn wir diese Zitate mal zusammennehmen, dann entsteht ein ganz anderes Bild als das, was wir uns zuerst angeschaut haben. Halten wir diese beiden Bilder mal nebeneinander. Da ist auf der einen Seite Petrus der Angsthase, ja, der sich nicht traut, einer Frau zu sagen, dass er zu Jesus gehört, obwohl das vielleicht unmittelbar gar keine Konsequenzen für ihn hat. Das ist das erste Bild. Dann ist das zweite Bild, Petrus bezeugt mutig seinen Glauben. Das bekennt er vor den Römern, was Jesus getan hat. Und die Römer sagen, wenn du damit nicht aufhörst, dann kreuzigen wir dich. Und Petrus sagt, okay, aber bitte andersrum, weil ich möchte nicht so gekreuzigt werden wie Jesus, dessen bin ich nicht würdig. Vom Angsthasen zum mutigen Zeugen, so hat sich Petrus entwickelt. Was war da passiert? Wenn wir daraufhin mal die Bibel durchforsten, dann finden wir immer wieder Ereignisse, Erlebnisse, die Petrus mit Gott hatte, die sein Denken oder ihn selbst verändert haben. Diese Erlebnisse haben aus einem Angsthasen einen mutigen Zeugen gemacht. Und von diesen Erlebnissen wollen wir uns heute drei anschauen, um davon zu lernen. Ja, dass diese Erlebnisse, die dann in uns auch lebendig werden, uns auch verändern. Ja, von vielleicht einem, der Angst hat, seinen Glauben zu bezeugen, hin zu jemandem, der mutig für Jesus einsteht. Das erste Erlebnis, was wir uns anschauen wollten oder wollen, das widerfuhr Petrus am See von Tiberias. Ja, erst 2 Wochen waren vergangen, nachdem er Jesus verleugnet hatte. Währenddessen war Jesus von den Toten auferstanden und am See von Tiberias traf Jesus Petrus zum ersten Mal dann wieder, nachdem Petrus ihn verleugnet hatte. Das wurde für Petrus ein ganz besonderes Ereignis. Petrus machte sich damals selber Vorwürfe, er hielt sich für einen Versager. Und in dieser Situation kommt Jesus auf ihn zu und spricht ihn an. Und er stellt ihm immer wieder eine Frage. Und das lesen wir uns einmal durch. Ich lese es euch vor, Johannes 21, die Verse 15 und 17. Johannes Evangelium, 21. Kapitel, 15 bis 17. Nachdem sie gegessen hatten, also die Jünger, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als die hier mich lieben? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, antwortete er. Jesus sagte ihm: Leite meine Schafe. Ein drittes Mal fragte Jesus: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte: Liebst du mich? Er sagte zu ihm: Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus macht dir in der Begegnung deutlich: Petrus, es geht nicht darum, dass du immer mutig bist. Es geht nicht darum, dass du als Zeuge deinen Glauben toll artikulieren kannst, dass du die besten Argumente auf Lager hast, wenn es zu Fragen kommt, dass du schlagfertig bist und korrekt reagierst, sondern es geht nur um eins, nämlich: Hast du mich lieb? Ja? Um Zeuge für Jesus zu sein, brauchen wir keine andere Qualifikation als diese. Die brauchen wir aber. Wir brauchen die Qualifikation, dass wir sagen können: Wir haben Jesus lieb. Von dieser Liebe geben wir Zeugnis. Nicht mehr und nicht weniger. Als Christen bezeugen wir: Ich habe Jesus lieb, weil wir seine Liebe selber erfahren haben. Gottes Liebe zeigt sich am Kreuz, ja, wo Jesus für uns stirbt, damit du leben kannst, hat Jesus sein Leben dahingegeben, hat deine Sünden auf sich genommen. Und wer das in seinem Herzen aufnimmt, wer das erfährt, der merkt, was für eine Liebe dahinter steckt. Eine Liebe, die dir ganz persönlich gilt. Und wenn das in uns lebendig wird, dann entfacht das Liebe unsererseits zu Jesus. Und von dieser Liebe wollen wir zeugen. Wir sind Zeugen dieser Liebe. Ein Zeuge diskutiert ja nicht viel. Ja, ich rede jetzt von einem Zeugen vor Gericht. Der diskutiert ja nicht viel, sondern er sagt nur, was er erlebt hat, und zwar in seinen eigenen Worten. Ein Zeuge, der Formeln weitergibt, ist unauthentisch. Eigene Worte hingegen wirken authentisch. Wenn ihr euch das mal vorstellt, da ist jetzt ein Zeuge vor Gericht und man merkt sofort vom Aussehen und so, der ist nicht so ganz helle im Kopf, sage ich mal. Ja? Aber der kommt da vor Gericht und dann gibt er auswendig gelernte Statements. Perfekte Grammatik, nichts, wo man irgendwas sagen könnte, tolle Wortwahl, interessante Worte, die er gebraucht. Aber jeder merkt, das bist nicht du. Ja? Du bist eigentlich ganz anders. Das sind vielleicht schöne Sätze, aber sie wirken vollkommen unauthentisch. Es wäre besser für die Glaubwürdigkeit dieses Zeugens, wenn er einfach so redet, wie er ist. Ja, wenn er sich verhaspelt, wenn er falsche Grammatik benutzt, wenn die Worte einfach sind, aber man sagen kann, ja, das ist ja er. Das kommt ja aus seinem Herzen. Das ist authentisch, der trägt keine Maske. Und das ist, was Petrus hier verstanden hat bei dem ersten Erlebnis. Ich muss nicht hochgestochene Worte machen. Ich muss nicht mutiger sein, als ich eigentlich bin, sondern ich muss ehrlich sagen, dass ich Jesus lieb habe. Was ich empfinde, das muss ich auf meine Art und Weise weitergeben. Und das tun wir unterschiedlich. Ja? Manche von uns sind extrovertiert und die werden auch extrovertiert von Jesus Zeugnis geben. Manche von uns sind introvertiert und die sollen introvertiert von Jesus Zeugnis geben. Ja? Es ist nicht gut, wenn man sagt, ja, du bist ja sonst nimmst du immer wenig Worte, aber jetzt redest du und redest du. Ich weiß, dass du das nur machst, weil du es machen musst. Ja? Das wäre nicht authentisch, sondern wir haben Jesus lieb. Und das geben wir weiter, auf unsere Art und Weise. Das ist authentisch Zeugnis geben. Das hat Jesus verstanden. Ja? Ich muss nur das weitergeben, was ich empfinde, dass ich Jesus lieb habe. An Pfingsten hatte dann Petrus ein zweites wichtiges Erlebnis. Es hat ihn gelehrt, es kommt nicht auf meine, sondern auf Gottes Kraft an. Nicht meine Kraft, sondern Gottes Kraft ist entscheidend. Ja, ungefähr 50 Tage waren vergangen, seitdem Jesus ihn gefragt hatte, hast du mich lieb? Und da ist etwas Erstaunliches passiert. Da war dieses große Fest in Jerusalem, ein jüdisches Fest, das Pfingstfest. Und Juden aus dem gesamten Römischen Reich sind in die Stadt gekommen. Und viele tausend Menschen waren da versammelt. Da fiel der Heilige Geist auf die Jünger. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 14 folgendes. Da stand Petrus auf und die 11 anderen Apostel mit ihm und er rief laut, ihr Juden aus aller Welt und alle Bewohner Jerusalems, lasst euch erklären, was hier vorgeht, hört mich an. Da steht Petrus also auf einmal auf und hält eine Predigt. Ja, die Predigt ist ziemlich lang, deswegen kann ich sie euch nicht vorlesen, aber er geht hier klar aufs Evangelium ein und lädt zu Jesus ein. Und dann heißt es am Ende seiner Predigt in Vers 41, viele nahmen seine Botschaft, also Petrus' Botschaft, an und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. 3000 neue Christen an einem Tag. Ja, Petrus muss klar gewesen sein, das kann nicht nur an meiner Predigt gelegen haben. Ja, egal wie gut eine Predigt ist, sie überzeugt nicht 3000 Leute auf einmal. Petrus hat da gemerkt, Mensch, es sind nicht meine Worte, es ist nicht meine Predigt, sondern hier hat Gott gewirkt. Gott ist derjenige, der die Menschen zu Jesus ruft. Petrus hat erkannt, nicht ich führe Menschen zu Jesus, sondern Gott tut es. Gott ruft die Menschen zu sich, indem er mit seinem Geist an ihnen arbeitet, indem er immer wieder Situationen in ihrem Leben aufkommen lässt, die sie ins Fragen bringen. Gott steckt dahinter. Er hat seinen Plan mit jedem einzelnen Menschen. Er ist die treibende Kraft. Und ich, also Petrus oder wir als Christen, klinken uns da ein und machen mit bei Gottes Plan, lassen uns als Werkzeug gebrauchen. Kein Evangelist hat jemals auch nur einen einzigen Menschen zu Jesus geführt, ja, sondern Gott hat die Menschen zu Jesus geführt. Und dazu benutzt er unterschiedliche Mittel, zum Beispiel auch Evangelisten. Gott arbeitet an jedem Menschen. Er legt in der Kindheit Grundlagen. Ja, da ist zum Beispiel eine fromme Oma in der Familie, die aus der Kinderbibel vorliest. Und dann geht das Leben weiter und irgendwann kommt ein Zwischenfall. Da stirbt vielleicht ein Klassenkamerad von jetzt auf gleich. Und das bringt diesen Menschen zutiefst ins Nachdenken. Ja, nochmal 10 Jahre später kriegt er einen neuen Arbeitskollegen, der ist Christ. Ja, und der erzählt von Jesus. Und plötzlich setzen sich da Steine zusammen. Und irgendwann ist der richtige Moment, wo sich ein Mensch bekehrt. So kommt ein Mensch zum Glauben. Nicht wegen einer Predigt oder einer Person oder wegen deines Zeugnisses, weil das besonders gut ist, sondern weil Gott einen Plan hat und alles zusammenfügt. Wir geben nur einen Baustein und letztlich baut Gott dann die Bekehrung zusammen. Und das hat Petrus da verstanden. Er hat gemerkt, ich mache das mir viel zu kompliziert. Ja, wenn ich denke, ich muss da jetzt viel erreichen und ich habe ich jetzt die richtigen Worte und habe ich jetzt alles gesagt und ist nicht da irgendwie auch was in meinem Leben, was das konterkariert, dass ich jetzt hier von Jesus spreche, viel zu kompliziert. Ja? Ich muss nicht die richtigen Worte finden. Ich muss nicht alles immer so erklären, dass mein Gegenüber das sofort versteht. Ja? Wenn ich es jetzt nicht richtig erkläre, dann versteht er es irgendwann anders vielleicht, wenn es ihm ein anderer nochmal erklärt. Gott hat seinen Plan mit jedem Menschen und in diesem Plan bin ich nur ein winziger Baustein. Ich gebe einen Impuls weiter und erkläre vielleicht einen Aspekt und Gott fügt das dann alles zusammen. Schließlich entscheidet sich jemand für Jesus aus der Kraft Gottes heraus. Ich mahne euch das so vor Augen, damit ihr euch keinen Stress macht. Ja? Wenn ihr beim Müll rausbringen den Nachbarn trifft, ja? Und ihr sagt einfach, ja, mir geht's gut, Gott sei Dank, ich fühle mich gesegnet. Ja? Das ist natürlich jetzt keine evangelistische Message, wo sich der Nachbar sofort auf die Knie begibt und sagt, ich möchte Jesus annehmen. Aber es ist ein Baustein, es kann ein Baustein werden. Ja? Vielleicht fragt er beim nächsten Mal nach, hast du das nur so gesagt mit, ich fühle mich gesegnet oder empfindest du das wirklich? Oder er fragt vielleicht auch jemand anders, warum das so sein könnte. So setzen sich Bausteine zusammen. Ich habe mal in meine Bekehrungsgeschichte überlegt, ich habe mich ja mit 18, 19 bekehrt in Amerika bei einer christlichen Gastfamilie. Aber auch davor ist etwas gelaufen. Auch davor war Gott in meinem Leben am Wirken. Ich hatte zum Beispiel eine Kinderfrau, das war die Tante Inge, die mochte ich ganz gerne, also die mochte ich sehr gerne. Und mit der war ich mal Eis essen. Ich war so 5 Jahre, würde ich sagen. Ja? Und da gucke ich so auf ihren Hals und da ist so ein Kreuzanhänger. Und ich frage, Tante Inge, bist du Christ? Ich kam aus atheistischem Haushalt oder säkularen Haushalt. Für mich ist sowas neu gewesen. Und Tante Inge sagt, ja, natürlich bin ich Christ. Ohne Christus kann man doch gar nicht leben. Ich habe diesen Satz einfach nur gehört. Ich habe mit ihr darüber nicht gesprochen und nicht diskutiert. Wie kann ich als 5-Jähriger? Aber dieser Satz hat in mir ja gearbeitet. Ich habe darüber nachgedacht. Und irgendwann habe ich, als es mir schlecht ging, vielleicht 10, 20 Jahre später, habe ich gesagt, Mensch, vielleicht ist Christus wirklich die Antwort. Tante Inge hat mich nicht bekehrt. Und ich rate euch jetzt auch nicht, diesen Satz auswendig zu lernen und jedem einen Kopf zu knallen, weil er ist nicht für jeden irgendwie stimmig oder so. Ich will damit nur sagen, Gott benutzt Bausteine zur Bekehrung, kleine Stücke. Und da kannst du auch ein Helfer sein, der einen Baustein einer Bekehrung an die richtige Stelle setzt. Ein drittes Erlebnis hat Petrus zu einem mutigen Zeugen gemacht. Und zwar durchlebte er und seine Freunde eine Verfolgung. Und in dieser Verfolgung merkte er, Schwierigkeiten halten das Evangelium nicht auf. Ja, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, Gott findet trotzdem einen Weg. Es war ein paar Jahre nach dem Pfingstfest, da kam es zu einer großen Christenverfolgung. Die Gemeinde ist immer weiter gewachsen und das machte die Machthaber nervös. Die haben so gedacht, jetzt wächst da eine dritte Macht im Staate sozusagen oder eine eigene Macht im Staate. Und deswegen haben sie die Gemeinde verfolgt. Das fing an, dass sie Stephanus gesteinigt haben, einen Diakon aus der ersten Gemeinde. Und dann wurde die Gemeinde vertrieben und alle mussten Jerusalem verlassen. Und das schien damals das Ende des christlichen Glaubens zu sein. Weil Jerusalem war die zentrale Gemeinde, von der ging alles aus und die wurde jetzt zerstört. Ja, da war ja nichts mehr da, dann praktisch, was irgendwie den christlichen Glauben noch organisieren konnte. Aus menschlicher Sicht erstaunlich, es geschah genau das Gegenteil von dem, was die römischen Machthaber geplant haben. Nämlich die vertriebenen Christen, die verstreuten sich jetzt im ganzen Römischen Reich, gaben überall Zeugnis und so wuchs der Glaube enorm. Viele Leute bekehrten sich, gerade deswegen, weil plötzlich überall Christen herumschwirrten sozusagen, die in Jerusalem nicht mehr erwünscht waren. Wo immer sie hinkamen, erzählten sie von Jesus und so verbreitete sich der Glaube von Jerusalem nach Samarien und schließlich im gesamten Römischen Reich. Petrus hat das ja miterlebt, er war damals ja Gemeindeleiter und er hat gemerkt, Schwierigkeiten und menschliche Pläne und Widerstände, all das hält das Evangelium nicht auf. Ja, wenn wir das auch heute können wir das überall sehen, Verfolgung in Ländern hält das Evangelium nicht auf. Die Corona-Krise, das nutzen Machthaber auch aus, aber es wird das Evangelium letztendlich nicht aufhalten. Westlicher Wohlstand, sagen die Soziologen. Ja? Je reicher wir werden, desto weniger wollen wir Gott kennenlernen. Gott kann jeden berufen, ja? Vom armen Sozialhilfeempfänger bis zum Multimillionär. Das nichts hindert die Ausbreitung des Evangeliums. Was Gott möchte, das geschieht. Diese Erfahrung hat die Gemeinde gemacht, dass Gott immer einen Weg findet, Menschen mit seiner Liebe zu erreichen. Und davon sollten wir uns ermutigen lassen. Was wir so in der großen Weltgeschichte sehen und wissen, dass Gott in Verfolgung Erweckung schenkt und so, das gilt ja auch fürs Kleine, für unser Privates. Ja, gilt auch für meinen Nachbarn, für meinen Arbeitskollegen, für mein Familienmitglied. Da kommen ja auch Probleme, wo man sagt, nee, das ist eigentlich logisch nicht möglich, dass der sich bekehrt. Ja, das geht einfach nicht, da sprechen zu viele Argumente dagegen. Lasst euch nicht ermutigen. Gebt Zeugnis, setzt die kleinen Bausteine. Gott findet einen Weg, Menschen mit seiner Liebe zu erreichen. Vom Angsthasen zum mutigen Zeugen. Das war heute Thema, das war der Titel der Predigt. Ja, wir haben gesehen, wie Petrus zunächst ein Angsthase war, Jesus verleugnet hat. Und da können wir uns auch vielleicht wieder drin finden, dass wir sagen, auch wir haben manchmal diese Angst. Aber dann wurde Petrus mutig. Er bezeugte letztendlich Jesus bis zum Tod. Und dieser Sinneswandel kam zustande, weil er Erlebnisse, Begegnungen mit Gott hatte. Die haben wir uns angeschaut und das möchte ich nochmal wiederholen. Da war zunächst die Frage von Jesus, hast du mich lieb? Die Basis für jeden Evangelisten, für jeden, der Zeugnis abgibt. Hast du mich lieb? Und wenn wir darauf sagen können, ja Herr, ich hab dich lieb, dann hast du alle Qualifikationen, die du brauchst, um von Jesus Zeugnis zu geben. Mehr bedarf es nicht, dass du davon Zeugnis gibst, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, diese Liebe bezeugst du und gibst du weiter. Dann erlebte Petrus Pfingsten, ja, wie er plötzlich merkte, 3000 Menschen bekehrten sich und er gesagt hat, das kann nicht mit meinen Fähigkeiten zusammenhängen, ja, ich bin ein einfacher Fischer, ich habe vor 50 Tagen noch Jesus verleugnet, warum sind jetzt auf einmal 3000 Leute gläubig? Es hängt nicht an meiner Kraft. Es ist allein Gott, der Menschen zu Jesus führt. Ja, und wenn wir das wissen, dann befreit uns das, weil wir nicht die Verantwortung haben, einen Menschen zu bekehren, sondern wir geben unseren Beitrag dazu. Wir setzen einen Stein in diesem Bekehrungswerk, an die Stelle, wo Gott es möchte. Aber Gott ist der Architekt, der es baut. Und schließlich erlebte Petrus die Verfolgung. Die Christen mussten aus Jerusalem fliehen. Ja, das sollte eigentlich das Christentum vernichten. Der römische Kaiser war sich sicher, jetzt haben wir sie ausradiert. Doch es half in Wirklichkeit den Christen, sich weiter oder den Glauben weiter auszubreiten. Und da hat Petrus gemerkt, das Evangelium findet immer seinen Weg. Ja, die Menschen, die Gott erreichen möchte, die erreicht Gott auch. Egal, ob es eine Verfolgung gibt oder ob unsere Gesellschaft mit Wohlstand übersättigt ist oder was auch immer. Gott findet seinen Weg zu den Menschen. Das hat Petrus erfahren und so wurde er zu einem mutigen Zeugen. Wir haben ja viele Gelegenheiten, von Jesus weiterzugeben. Familie, Arbeitsplatz, viele Möglichkeiten. Es mangelt nicht an Möglichkeiten, aber es mangelt eben oft an Mut. Da sind wir ganz ähnlich wie Petrus. Menschen, die uns auch fürchten, die manchmal Angst haben. Aber Gott kann uns verändern. Genauso wie er Petrus verändert hat, kann er auch dich verändern, indem er dir gewisse Dinge zeigt. Und dann, wenn er dich verändert, dann kannst du auch ein mutiger Zeuge werden. Darum lasst uns Zeugnis ablegen, als mutige Zeugen von Jesus. Amen. Ja, ihr Lieben, wir wollen eine Gebetsgemeinschaft haben. Wir können laut oder leise beten und ich schließe die Gebetsgemeinschaft dann ab. Herr Jesus, wir schauen auf das Kreuz und am Kreuz erkennen wir deine Liebe. Wir wissen, dass du dort alles gegeben hast für uns, weil du uns unendlich liebst. Und wir schauen da immer wieder drauf, damit diese Liebe zu uns überspringt. Wir bitten dich, dass wir das so verstehen, dass wir diese Liebe im Herzen fühlen, dass wir es nicht mehr für uns behalten können, sondern dass wir damit rausgehen, jeder auf seine Weise, jeder, wie es seinem Naturell entspricht, aber als deine Zeugen, die davon zeugen, dass du uns unendlich liebst und möchtest, dass keiner verloren geht. Wir starten jetzt in die Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und ich bitte dich, dass die vielen Gelegenheiten, die uns da über den Weg laufen, dass wir da die richtigen ergreifen und die Worte sagen, die du uns möchtest, wo du möchtest, dass wir sie sagen und dass wir so kleine Bausteine setzen, damit dein Reich gebaut wird und viele Menschen dich kennenlernen. Bitte segne uns dazu. Amen. Wir schließen mit dem Segenslied. Es heißt, sein Erbarmen ist noch immer nicht zu Ende. Ich möchte euch zum Abschluss segnen und bitte euch dazu aufzustehen. Gottes Frieden, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt nochmal Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen und ich wünsche euch einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche.